Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ich soll schöne Grüße von meiner Frau bestellen, der Ariane, wer die noch kennt. Bei uns ist heute Sommerfest in der Gemeinde mit Grillen und allem Möglichen. Und sie wurde auserwählt, die Würstchenkasse zu führen. Ich kann das ganz gelassen sehen, denn wenn wir unsere Haushaltsabrechnung machen, dann verrechne ich mich jedes Mal und sage, wie konntest du jemals Kassenleiter sein? Nun ist es ja so, nicht immer nimmt man das so entspannt, wenn ein anderer erwählt wurde. Viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Manchmal ist das für manche ein Problem. Wer die Bibel kennt, weiß, für Kain war es ein Problem. Kain war kein Monster, wird er oft heute so dargestellt in manchen Filmen und Serien immer. Kain ist der Böse. Aber Monster, nein, ganz im Gegenteil. Nach unseren Maßstäben war Kain ein frommer Mann. Er redete mit Gott und Gott redete mit ihm. Ja, ich weiß nicht, wie gut und so euer Kontakt ist, dass Gott immer gleich antwortet. Bei ihm war das noch so. Und er hat sich wirklich bemüht, Gottes Gebote zu achten. Zum Beispiel 1. Mose 1,29, da sprach Gott zu den Menschen, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen und auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Kain hielt sich daran. Er war sozusagen das Urbild des Vollkorn-Vollveganers. Ein Ackermann, der sich an die Früchte seines Feldes hielt. Und er opferte Gott das Beste von seinem selbst angebauten Gemüse. Alles ungespritzt, alles Bioqualität. Und doch, Gott sah sein Opfer nicht gnädig an. Dafür, dass von seinem Bruder Abel, diesem blutvergießenden Ziegenschlechter. Wir lesen es in 1. Mose, Kapitel 4, Vers 3 bis 5. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Versteh mal einer den Herrn. Nun wissen wir ja aus Psychologie und Geschichte und oft aus eigener leidvoller Erfahrung, dass die größte Rivalität zwischen Geschwistern sich immer um die Liebe dreht, um Anerkennung, um Aufmerksamkeit, oft speziell die von Seiten des Vaters. Ich vermute mal, weil die oft etwas schwerer zu kriegen ist als die mütterliche. Und da ist es ziemlich gleich, ob es um den himmlischen oder den irdischen Vater geht. Man nimmt halt, was man kriegt. Als Gott nach der Taufe von Jesus sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, da wären, glaube ich, viele gern an seiner Stelle gewesen. Mit Kain hingegen will keiner tauschen. Loser, Versager, Mörder, irgendwas muss doch bei dem falsch gewesen sein. In seiner Einstellung, in seinem Glauben, oder? Das ist ja so der Rückschluss, den wir automatisch daraus ziehen, dass Gott sein Opfer ablehnte. Und vielleicht ist es auch so. Der Hebräerbrief zum Beispiel legt es nahe. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Aber worin hier speziell Abels besserer Glaube bestand, beziehungsweise dieser so verwerfliche Unglaube Kains, da können wir nur Vermutungen anstellen. Jetzt müsst ihr kurz aufpassen, weil jetzt wird es kompliziert. Hat Gott Kains Opfer nicht gewollt, weil er bereits wusste, dass Kain Abel umbringen würde? Doch beißt das nicht die Kausalität in den Schwanz, Ursache und Wirkung. Das würde heißen, Abels Erwählung löst den Zorn aus, aus dem heraus Kain Abel totschlägt, was wiederum der Grund ist, dass Kains Opfer nicht gnädig ansah. Das ist was für Science-Fiction-Experten. Da kriegt der Verstand des Menschen doch den Drehwurm. weil er innerhalb der Zeit lebt und von daher die Gedanken eines Gottes, der außerhalb der Zeit steht, noch nicht mal ansatzweise erfassen kann. Aber vielleicht ist das gar nicht die Ursache. Vielleicht hatte Gott ja einfach eine Vorliebe für Barbecue. Auch das könnte man vertreten. Ein großer Teil der Opfergebote im Alten Testament, Brandopfer, Speisopfer, Dankopfer, Sündopfer und Schuldopfer, drehen sich um die richtige Zubereitung von Grillfleisch, meist mit Weihrauchmarinade. Oder geht es Gott um das auf dem Altar vergossene Blut, sozusagen als Bild und Vorgriff auf das Opfer von Jesus? Dieser Vorgriff, der auch immer wieder in der Bibel auftaucht. Immer ist Blut die Voraussetzung für Vergebung. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. So wissen wir auch aus dem Hebräerbrief. Alles für uns stimmig und richtig, aber was kann da kein dafür? Und außerdem war das ja alles nur vorläufig. Nachdem Gottes Motiv nirgends so direkt steht, er sich für uns auch nicht rechtfertigen muss, bleibt das Warum, das wir im Nachhinein da reinschieben, reine Vermutung. Warum lobt Gott das Opfer Abels nicht, aber Kains? So ganz genau wissen wir es nicht. Und das ist ja nicht nur bei Kain und Abel so. Nicht immer folgt Gottes Wahl, Gottes Erwählung unseren Vorstellungen. Da wird zum Beispiel einer gesegnet, den wir gar nicht im Blick hatten. Und der, den wir favorisiert hätten, zum Beispiel bei der Pastoren- oder Gemeindeleitungswahl, der erweist sich dann im Nachhinein nicht im Mindesten als Gesalbter des Herrn. Total überraschen sollte uns das nicht. Denn dass Gott in seinen Erwählungen gerne Überraschungskandidaten zieht, zieht sich ja wie ein roter Faden durch die Bibel. Und selten ist der Grund dafür sofort für andere erkennbar. Der Prophet Samuel wird von Gott beauftragt, David zum König zu salben. Den jüngsten von den Söhnen des Bethlehemiters Isai, keinen seiner größeren und stärkeren Brüder. Übrigens auch für Samuel eine Überraschung. Denn er lässt erstmal alle Söhne so kommen, um sie in Augenschein zu nehmen. 1. Samuel 16, 6 bis 7. Als sie nun kamen, hat er seinen Wunschkandidaten gefunden. Sah er den Eliab an und dachte, fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Also gehen wir mal aus, der Eliab machte was her. Ne? Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Denn, gut, das mit dem großen, starken Mann, das hatten die Israeliten ja schon mit Saul. Ja, da war ja der Ruf nach dem starken Mann. Hat aber nicht so gut funktioniert wie gedacht. Also geht Gott im Zweitversuch einen anderen Weg. Das ist immerhin nachvollziehbar, zumindest für uns jetzt. Aber dass er dann ausgerechnet den Kleinsten nimmt, einen, dem man den Job nicht zugetraut hätte. Auch im Rückblick bleiben da Fragen. Denn auch David war ja letztlich nicht vollkommen in seinen Werken. Manche seiner Sünden haben zum Himmel gestunken. Gut, immerhin hat er sie sich sagen lassen. Eine Eigenschaft, die bis heute Mangelware ist. Der Herr sieht das Herz an. Auch bei Moses ist das so. Auch der ist kein vollkommener Mann, ist ein Stotterer und Stammler, erst verwöhnter Pinkel am Pharaonenhof, dann verarmter Flüchtling in der Fremde. Sein Versuch, den Israeliten aus eigener Kraft zu helfen, grandios schiefgegangen. Ein Diplomat, der? Ach was! Der muss erst mal lernen, seinen Jähzorn zu beherrschen. Und doch, Gott wählt ihn, um die Israeliten aus Ägypten zu führen. Nicht dessen redegewandten, eloquenten Bruder Aaron. Der Herr sieht das Herz an. Und diese Liste könnte ich beliebig fortsetzen. Immer wieder werden von Gott Leute gewählt, auf die wir nicht gesetzt hätten beim himmlischen Berufungsbingo. Wer von uns hätte den sich selbst überschätzenden Petrus erst zum Jünger und dann zum Fels der Kirche gemacht? Wer den Christenverfolger Paulus zum Apostel der Heiden? Gelegentlich bekommen wir beim Bibellesen einen Verdacht, warum Gott den einen oder anderen gewählt hat statt eines anderen. Dass Aaron zum Beispiel dem Willen des Volks nachgab, ein Götzenbild zu machen am Sinai, ja, das spricht schon dafür, dass Gott Recht hatte, den Job doch Moses zu geben. Aber in vielen Fällen müssen wir uns einfach darauf verlassen, dass Gott weiß, was er tut. Auch in Sachen Berufungen und Erwählungen. Der Herrgott wird schon wissen. Und da ist was dran. Weiß der, der uns geschaffen und begabt hat, nicht am besten, wofür wir gut sind? Das ist nichts Neues und wir lassen es uns gerne eingehen, wenn wir die Erwählten sind, die besonders Berufenen und besonders Begabten, trotz unserer Schwächen und Fehler. Schön, dass der Herr darüber wegschaut. Das finden wir toll und ermutigend. Wenn Gott uns beruft, trotz unserer grünen Ohren oder weißen Haaren, trotz unzureichender Ausbildung oder, seien wir ehrlich, schwierigem Temperament, soll auch bei Christen manchmal vorkommen. Ja, das lassen wir uns gefallen. Gerne sogar. Ganz anders empfinden wir aber, wenn wir daneben stehen, wenn ein anderer gelobt wird. Vor allem, wenn wir ihn kennen und dessen Schwächen uns viel größer scheinen als unsere eigenen. Und unser Opfer, beziehungsweise unsere Aufopferung, ja, für Gott und die Gemeinde scheinbar ignoriert wird. Wenn wir uns einsetzen, aber nicht die sind, die dann den Segen einfahren. Der eine sät, der andere erntet, das kann schon eine Herausforderung sein, für einen persönlich. Oder wenn wir uns um einen Job bewerben, aber ein anderer kriegt ihn, den wir als nicht mal halb so begabt wie uns selber ansehen. Da wird das emotional schon schwierig. Da wären wir auch nicht die Ersten, die diesbezüglich mal ein wenig mit Gott grummelig sind. Wir hören das raus aus der Erwiderung, die Gott zu solchen Gedanken durch den Propheten Jesaja verlautbart. Siehe Jesaja 45, 9 bis 11. Weh dem, der mit seinem Schöpfer hadert, er eine Scherbe unter irgendeinen Scherben. Spricht denn der Ton zu seinem Töpfer, hey, was machst du da? Und sein Werk, du hast keine Hände. Wehe dem, der zum Vater sagt, warum zeugst du? Und zur Frau, warum gebierst du? So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer. Wollt ihr mich zur Rede stellen wegen meiner Söhne? Und wollt ihr mir Befehl geben wegen des Werks meiner Hände? Das kann man schon als Totschlagargument empfinden, es ist aber was dran. Vielleicht aber hilft uns mehr der Versuch, uns mal in Gott, den Vater, hineinzudenken, der dasselbe Problem hat wie jeder andere Vater, auch nur millionenfach multipliziert. Hast du zwei Söhne? Und du lobst den einen, dann wird der andere in der Regel neidisch sein. Machst du es aber umgekehrt, ist es genau dasselbe Ergebnis. Immer fühlt sich einer zurückgesetzt. Der Neid der Nichterwählten flammt schneller auf als das Feuer im Opfergrill. Vielleicht denkt sich Gott daher, gleich wen ich erwähle, es wird immer einer sauer sein. Da kann ich für meine Erwählung auch gleich den nehmen, den ich für besser geeignet halte. Und auf das Herz schauen, statt auf die Reaktion des anderen. Bei aller Diplomatie, die es manchmal beim Vatersein braucht, wer sich seine Entscheidungen von den Reaktionen anderer diktieren lässt, der hat die Wahl schon verloren, bevor er sie getroffen hat. Manchmal kannst du es einfach nicht allen recht machen. Nicht hier, nicht im Beruf, nicht in der Familie. Manche Wahl ist keine. Lass mich das kurz mit einer Geschichte illustrieren. Eine Mutter schenkt ihrem Sohn zum Geburtstag 2 Pullover. Schöne Teile, ja. Der Sohn ist dankbar und beschließt, seiner Mutter eine Freude zu machen, indem er zum nächsten Festtagsbesuch einen davon anzieht. Die Mutter macht die Tür auf, als er klingelt, schaut ihn, schaut den Pullover an, den er trägt, und meint enttäuscht, der andere gefällt dir wohl nicht. Nun, was wäre gewesen, wenn er den anderen angezogen hätte? Ich vermute dasselbe. Manchmal ist die Wahl, die Gott treffen muss, ähnlich wie die Auswahl zwischen den beiden Pullovern. Ob er Mose oder Aaron den Job gibt, David oder einem seiner Brüder, immer wird es aussehen, als ob er den einen mehr schätzt als den anderen. Dass der nicht für diese Aufgabe Erwählte dann enttäuscht ist, ist nachvollziehbar, aber bei manchen Entscheidungen kann und darf das nicht Entscheidungskriterium sein. Immer dem Kind nachzugeben, das am meisten motzt, das ist keine Erziehung. Vielleicht hilft uns dieser Gedanke ein wenig, Gott darin zu verstehen, dass er ab und zu eine Wahl treffen muss, die uns auf den ersten Blick nicht gefällt, ohne sie uns erst vorzulegen und im Gemeinderat ausdiskutieren zu lassen. Aber was hilft uns das? Uns in unseren Gefühlen, die ja da sind, wenn der Neid uns einen Stich versetzt, wenn wir uns zurückgesetzt meinen, schlecht bewertet, ungerecht behandelt. So ein Neid ist ja nicht ohne. Der kann ein Same der Bitterkeit sein, auch im Herzen eines gottesfürchtigen Menschen. Diesen Neid sollte man von daher nicht unterschätzen. Schauen wir in die Welt, sehen wir derzeit gerade die Früchte, die solch ein Neid im Extremfall hervorbringen kann. Die Wurzel davon finden wir in der Bibel. Wir lesen in 1. Mose 17, 1-7, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und ich will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Hebräisches Wortspiel, Vater vieler. Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen und auch Könige sollen von dir kommen. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, so dass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Ich möchte an der Stelle darauf hinweisen, es steht deinen Nachkommen, nicht deines Nachkommen, wo er dann mit Isaak weitermacht. Also hier steht Plural. In den Bund eingezogen sind grundsätzlich alle Nachkommen Abrahams. Dann aber wieder präziser in Sachen Erwählung. 1. Mose 17, 15 bis 21. Und Gott sprach abermals zu Abraham, du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Auch ihr einen Sohn. Grundsätzlich war die Verheißung Abraham und Sarah und dann war es mit der Geduld nicht so weit her bei Abraham und auch bei Sarah nicht. Und dann kam halt diese Geschichte mit der Magd und er hat den Ismael mit der Magd gezeugt. Naja, war nicht so ursprünglich Gottes Plan, aber trotzdem auch Ismael ein Nachkomme Abrahams. Und jetzt aber nochmal diese Betonung, ich will mit Sarahs Kind weitermachen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir mit 100 Jahren noch ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären. Leute, wenn Gott im Spiel ist, aufpassen beim Seniorensex. Und Abraham sprach zu Gott: Ach, dass Ismael bleiben möchte vor dir. Da sprach Gott: Nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak nennen, und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Geschlecht nach ihm. Jetzt kommt es aber: Und für Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen und über alle Maßen mehren. 12 Fürsten wird er zeugen und ich will ihn zu einem großen Volk machen. Aber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak, den dir die Sarah gebären soll, um diese Zeit im nächsten Jahr. Also eine Verheißung für beide Söhne, eine Erwählung für einen. Abraham hat eben bereits diesen einen Sohn gezeugt, Ismael mit Hagar, mit der Magd Hagar. Und ja, muss ich zugeben, auf Anregung seiner Ehefrau, hat man auch selten, aber nicht zu ihrer Freude und anscheinend auch nicht nach dem Plan Gottes. Gott erwählt Isaak. Und das sagt er später auch Isaak gegenüber nochmal. Er bekräftigt nochmal diesen Bund mit Isaak. Bleib als Fremdling in diesem Land, ich will mit dir sein, dich segnen, denn dir und deinen Nachkommen will ich all diese Länder geben und will meinen Eid wahrmachen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich will deinen Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und will deinen Nachkommen alle diese Länder geben. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Hat sich Gott an diesen Bund gehalten? Ja, denn Isaaks Nachkommen, die wir heute Juden nennen, sind viele geworden und über die ganze Welt verstreut, und jede Volkszählung hätte ihre Probleme, die alle mit Sternchen abzuhaken. Und durch sie wurden wahrlich gesegnet alle Völker auf Erden. Die biblischen Gebote sind in unsere Rechtsprechung eingeflossen und haben das heidnische Recht, das früher auf Gewalt und Blutrache basiert, größtenteils verdrängt. Jüdische Gelehrte und Künstler haben Wissenschaft und Kultur vorangebracht. Albert Einstein, der unser Denken über das Universum völlig verändert hat, das Musterbeispiel eines Genies, ein Nachkomme Isaaks. Bob Dylan, der bislang einzige Liedermacher mit Nobelpreis für Literatur, ein Nachkomme Isaaks. Überhaupt der Anteil dieses kleinen Staates Israel, der nur ein Teil der Juden fasst, trotzdem dieser Anteil dieses kleinen Staates an Nobelpreisträgern, überdurchschnittlich. Ihre Beiträge zur Medizin, genial. Die einzig funktionierende Demokratie im Nahen Osten, Israel. Dazu muss man nicht alle Politik gut finden, aber es ist eine funktionierende Demokratie. All das spricht dafür, dass Gott seine Verheißungen Abraham und Isaak ernst gemeint hat. Was ist aber nun mit seiner Verheißung Ismael gegenüber, dem älteren Bruder? Auch ihn hat er zu einem großen Volk gemacht. Als Nachkommen Ismaels gelten die Araber mit ihrem unermesslichen Reichtum an Öl und anderen Bodenschätzen. Also alles Paletti, oder? Gott hat seine Versprechungen, Verheißungen eingelöst und jeder könnte zufrieden sein. Könnte. Wenn nicht der Neid Ismaels auf Isaak wäre und auf seine Nachkommen. Eigentlich ist es die Aufgabe eines großen Bruders, den kleinen Bruder zu beschützen. Aber leider ist es traurige Wahrheit, dass sich die arabischen Völker trotz gleicher Herkunft zwar oft gegenseitig bekriegen, aber sich immer auf eines einigen können, dass Israel weg muss, dass die Juden böse sind. Ihr Hass auf die Juden ist das der kleinste gemeinsame Nenner zwischen ihnen. Nicht bei jedem Araber, aber so mal insgesamt, die Stimmung ist nicht so toll. Dieser Hass ist nicht zu unterschätzen. Das hat zu mehreren Kriegen geführt, die sie alle verloren haben gegen die zahlenmäßig unterlegenen Israeliten. Aber statt dass sie das zum Nachdenken gebracht hat, hat es den Hass nur noch weiter angestachelt. Wie gesagt, ich sage nicht, dass jeder Araber so denkt, Aber die Mehrheit von ihnen wächst auf mit Israel- und judenfeindlichem Gedankengut und trägt es weiter in die nächste Generation. Das geht übrigens sogar so weit, dass sie die biblische Erzählung verfälschen. Der Koran nimmt ja viel aus Christen- und Judentum, aus Tora und unserer Bibel. Aber interessant, es gibt schon kleine Änderungen. In der islamischen Tradition ist es nicht Isaak, der als Opfer gebunden und dann verschont wird, sondern Ismael. Ismael soll der Erwählte sein. Um jeden Preis, auch um den der Lüge. Oder siehe das Massaker der Hamas, den des Mords. Und kommt uns Letzteres nicht seit Kain irgendwo bekannt vor? Neid ist seit jeher ein beliebtes Mordmotiv geblieben. Der Nicht-Erwählte fühlt sich zurückgesetzt und neidet dem Erwählten seine Erwählung so sehr, dass er vor nichts zurückschreckt, den vermeintlichen Konkurrenten auszuschalten. Aber das muss mal gefragt werden und auch gefragt werden dürfen, worauf ist er denn eigentlich neidisch? Es ist ja bei weitem nicht so, dass Gottes Erwählung es dem oder den Erwählten immer alles leichter macht. Dass da gleich gebratene Tauben in den Mund fliegen, das ist deutsche Volksdichtung, aber nicht Bibel. Auch das sieht man am Beispiel Israels. Die Juden, auch Israel, bemühen sich, Gottes Gebote zu halten, geben sich Mühe, anderen zu helfen. Und was passiert? Ausgrenzung, Verfolgung, Verleumdung, Vertreibung. Die Geschichte Israels bzw. der Juden ist eine, die durchzogen ist von Versuchen, dieses Volk auszulöschen. Ja, da in unserem Land, das kann sich ja noch ein bisschen dran erinnern. Und es ist auch durchzogen von Versuchen, sich dessen Erwählung anzueignen. Übrigens sind auch die Christen da nicht ganz unbeteiligt. Schon Paulus muss den Heidenchristen predigen, dass Gott das Volk Israel nicht verworfen hat und nur noch sie alleine zählen würden. Muss er daran erinnern, dass sie nur eingepfropfte Zweige in einem alten Baum sind, dass die Wurzel sie trägt und nicht umgekehrt. Und auch die Protestanten, zu denen wir uns ja zählen, haben schon manchmal ein bisschen seltsame Vorstellungen. Da hört man unter anderem die Vorstellung, dass wir jetzt alleine das neue Israel sind, die Verheißungen und der Segen darum komplett auf uns übergegangen seien. Interessant ist, dass man immer nur an den Segen denkt, den man gerne hätte, wenn es um die Erwählung geht, nicht an die Lasten, die damit verbunden sind. Der gesegnetste Jude von allen war Jesus. Und wo hat es ihn hingebracht? Ans Kreuz. Mit dem Jesus, der Wasser zu Wein macht, mit dem würden wir alle gern tauschen. Das wäre ein netter Partygag. Aber nicht mit dem Gekreuzigten. Das sei ferne. Wie viele Religionsstifter und Sektengründer haben schon Jesus als Vorläufer erklärt und sich selbst als Jesus 2.0 verkauft? Ans Kreuz gehen wollte aber davon so gut wie keiner. Wer neidisch ist auf die Erwählung eines anderen, hat in der Regel nicht verstanden, was eine Erwählung bedeutet bei Gott. Vieles, was damit verbunden ist, hat er ausgeblendet. Das Opfer, das darin steckt, die harte Zeit, die Mühen, die üble Nachrede, den Undank. Wie hat uns die Bibel verheißen, es geht dem Knecht nicht besser als dem Herrn, und wie sind sie mit Jesus umgesprungen, wenn er sich bemüht hat, Gutes zu tun. Darum erinnert euch bitte dran, wenn ihr selber Neid auf einen anderen verspürt, denkt euch in seine Schuhe rein, vielleicht hilft es ja ein bisschen. Und ich gebe noch etwas anderes zu bedenken. Dass Gott einen anderen für eine bestimmte Aufgabe erwählt hat, bedeutet ja nicht, dass er dich nicht berufen hat. Mit deinem Platz, den du ausfüllen kannst, du ausfüllen sollst, wo du unersetzbar bist, mit der Begabung, mit der du dienen kannst, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalte der mancherlei Gnade Gottes. Klingt das nach Abba? Der Gewinner kriegt alles und du gehst leer aus. The winner takes it all. Nein, das klingt danach, dass Gott einen Plan und eine Berufung für jeden von uns hat. Auch für dich. Gott hat Abel erwählt. Das heißt nicht, dass er sich nicht um Kain gekümmert hätte, selbst als der Mist gebaut hat. Gott hat Moses erwählt zum Führer Israels. Das heißt aber nicht, dass er keinen Job für seinen Bruder Aaron hatte. Sogar, meine ich, einen ziemlich ansehnlichen, der ihn zum Stammvater aller levitischen Priester machte. Gott hat viele Berufungen, darunter auch eine für dich. Und die Bibel ist voll von Berufungen. Ich lese uns mal ein paar vor, wozu wir überhaupt alle berufen sind. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Jesus. Wir sind berufen zur Freiheit. Wir sind berufen zur Heiligung. Wir sind berufen von der Finsternis ins Licht. Wir sind berufen zu guten Taten und dazu auch Schwierigkeiten dafür in Kauf zu nehmen. Wir sind berufen, den Segen zu ererben. Wir sind berufen zum ewigen Leben und zur ewigen Herrlichkeit. Und das sind nur die, die uns allen gemeinsam gelten. Aber das ist doch schon mal was. Das eingangs zitierte, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt, hat nur deswegen einen negativen Klang, weil in dem damit verbundenen Gleichnis, das ich jetzt heute nicht vorgelesen habe, die Berufenen es vermasseln, weil sie nichts daraus machen. Nicht, weil Gott unfair wäre oder ihnen keine Aufgabe oder Chance gegeben hätte. Drum vermassel es nicht. Mach was aus deiner Berufung. Die deines Bruders geht dich weit weniger was an als deine eigene. Ein jeder Mann bleibe vor Gott, worin er berufen ist. Ich mag ja Geschichten über chassidische Rabbis, und vor seinem Tod sagte Rabbi Susia: Wenn ich vor dem himmlischen Gericht erscheine, wird man mich nicht fragen, warum ich nicht Abraham, Jakob oder Moses war. Man wird mich fragen, warum ich nicht Susia war. Auch mich wird Gott nicht fragen, warum ich nicht Abraham, Moses oder Ruth war. Ja, oder setzt beliebige Namen ein, Klaus, Theo, keine Ahnung. Man wird mich höchstens fragen, warum ich nicht die beste Version von Hugo war. Also, Freunde, strengen wir uns an. Jeder mit seiner eigenen Berufung. Den Rest, so habe ich gehört, macht Gott.